l'assassino è ancora qui dentro e anche la sua pistola.
Confidiamo molto nella ricostruzione dei fatti per poter acquisire elementi forse decisivi.
Vada a cercare un volontario. Si deve sedere nel posto occupato dalla vittima.
Grazie della collaborazione.
Cominciare.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bardos Kino Extended Edition. Und ich scheue mich ein bisschen mittlerweile davor, noch zu sagen, mein Gast ist heute Abend ... weil derjenige, welcher ich jetzt mich nicht eigentlich gerne vorstellen möchte und auch gleich vorstellen werde, hat eigentlich sich schon so ein bisschen über den Gaststar-Status hinweggesetzt, hinwegpalavert. Also will heißen, eigentlich ist der André Wenzel viel zu häufig zu Gast hier im Bahnhofs Kino, um noch zu sagen, ja, heute Special Guest, weil man hört sich ja regelmäßig und häufig und sehr gerne, möchte ich sagen. Hallo André.
Hallo, danke für die Blumen. Ich bin ein bisschen so schon das Interieur, ein altes Brauereipferd, hä?
Ich würde ja sagen Teilzeit-Co-Host, aber Teilzeit klingt immer so ein bisschen gleich nach einer beruflichen Verpflichtung und das soll es erstens nicht sein und zweitens kann ich dir auch nichts zahlen. Sorry, also dass du das auf diesem Wege erfährst.
Verdammt. Aber ich warte immer nur darauf, dass das Feuilleton auf mich aufmerksam wird, von der FAZ oder so, und dann kommt das Geld auch.
Ja.
Ich bin Freund des Hauses.
Sehr schön. Freund des Hauses finde ich sehr, sehr gut. Wir sprechen heute Abend über Die Venus von Ill. Ich bleibe mal bei dem deutschen Titel. Ich sage pflichtgemäß einmal den italienischsprachigen Originaltitel, dann habe ich es hinter mir, weil ich bin mir ehrlich gesagt trotz drei Semester Italienisch-Studium, bei dem ich meistens gefehlt habe und dann mit Mühe und Not und Ach und Krach mit einer 4 abgeschlossen habe, damit ich diesen Schein kriege, da ist nicht viel hängen geblieben. Aber im Original heißt der Film La Venere d'Ill. Ich gehe mal davon aus, so heißt der. Wird das ausgesprochen? Aus dem Jahr 1979 von Mario Bava. Und wenn sich jetzt schon so einige Leute am Kopf kratzen und sagen, warte mal, es gibt so viele bekannte Sachen von Mario Bava und ihr redet über was? ich sag gleich noch ein, zwei Worte dazu. Und zum Zweiten sprechen wir über Circuito Chiuso, der tödliche Kreis oder auch im englischsprachigen Verleih Closed Circuit aus dem Jahr 1978 von Giuliano Montaldo. So. Ich habe versprochen, ich sag was dazu, also tue ich es auch. Wir widmen uns zwei unbekannteren Werken des italienischen Kinos, beziehungsweise in diesem Falle Fernsehens, auf Wunsch unseres Hörers Ralf, der mich angeschrieben hatte, von wegen, mach das doch mal. Und im Falle von Circuito Chiuso sogar, möchte ich sagen, die sprichwörtlichen offenen Türen eingerannt hat, weil den Film, den Fernsehfilm mag ich sehr, sehr gerne und habe gesagt, na klar, machen wir. Und bei der Gelegenheit eben auch gleich auf Wunsch von Ralf Die Venus von Ill von Mario Bava. Mario Bavas letztes Werk, das er koinszeniert hat mit seinem Sohn Lamberto Bava für das italienische Fernsehen. Beide sind bei Rai zuerst gelaufen. Der eine 78, der andere 81. Und ist kein Film im Sinne von abendfüllend. Es ist ein 60-Minüter, der in der Reihe I Giochi del Diavolo, also grob übersetzt Spiele des Teufels, erschienen ist, einer sechsteiligen Reihe mit fantastischen Stoffen, die eben eine Anthologie-Reihe, die eben bei Rai lief in den frühen 80er Jahren. Habe ich das okay zusammengefasst? Kann man mir noch folgen? André, sag mal.
Man kann dir sehr gut folgen. Also ich kann vielleicht noch sagen, normalerweise könnte ich jetzt einsteigen mit irgendwie, ich erinnere mich noch, ich hatte keine Ahnung von der Existenz von den beiden Filmen. Nicht im geringsten. Für mich endete seiner bis vor kurzem, glaube ich, hier Bava noch bei Shock oder Rabbit Dogs. Ja, müsste ich jetzt tatsächlich nachschlagen. Aber halt, danach war Schluss. Ich hatte keine Ahnung, dass er das hier zumindest noch co-inszeniert hat. Und ich will jetzt auch nicht großartig lügen. Ich glaube, bis vor kurzem war jetzt auch bei Letterboxd auch tatsächlich nach Schock Schluss gewesen. Jetzt ist halt dieser Fernsehfilm da drin. Ich glaube, das ist erst vor kurzem passiert. Aber ich will jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Möglich, dass ich es darüber übersehen habe. Aber ja, bis vor kurzem war mir die Existenz hier von beiden Filmen komplett unbekannt. Ich hatte keine Ahnung, dass die existieren. Von daher schon mal zumindest danke, dass ich dort jetzt Lücken schließen konnte. Vor allen Dingen, was halt auch Bava angeht, da ist man immer froh, wenn noch was Neues des Weges kommt. Von daher danke dafür,
ja, Ralf. Finde ich auch. Hab mich auch gefreut. Tatsächlich geht mir aber im Falle des Venus-Fernsehfilms oder Venus, der Venus-Serienfolge genauso. Ich hatte keine Ahnung von der Existenz derer und war jetzt eben auch dankbar, drauf gestoßen zu werden. Und wir reden ein bisschen darüber, ob sich eben das Sehen dieser Folge, die mittlerweile semi-gut verfügbar ist, möchte ich mal sagen, lohnt. Also beide Filme, beide Fernsehfilme sind mittlerweile erschienen bei Severin in den USA. Circuito Chiuso hat eine eigene Special Edition bekommen, sogar mit akademischem Audiokommentar und Interview mit dem Regisseur und ich glaube noch einen kurzen Essay über Hauptdarsteller Flavio Bucci. Also tatsächlich relativ großzügig ausgestattet. Die habe ich eben auch im Regal und habe die auf diesem Wege vor ein, zwei Jahren schon mal genossen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert. Und die Venus von Ill ist auch auf einer Compilation erschienen, eben wo 5 dieser 6 Serienfolgen im Rahmen dieser Reihe I Giochi del Diavolo eben auch auf, ich weiß nicht, auf DVD oder Blu-ray gepresst wurden. Und ich glaube, dazu gibt es auch einen Audiokommentar von Tim Lucas.
Wem sonst?
Ja, die ist auch total okay, aber was so das audiovisuelle Vergnügen betrifft, muss man sagen, da hat es Circuito Chiuso schon ein bisschen besser, weil da hat man, glaube ich, einen neuen Scan vom Negativ gezogen für ein neues Master. Und im Falle von der Venus von Ill, die sieht eben immer noch aus, wie so ein Fernsehfilm aus den späten 70ern oder frühen 80ern aussieht. Also der Film wurde, glaube ich, gedreht, die Venus von Ill, über die wir jetzt als erstes reden, 78, 79 und erschien dann 81 im Fernsehen. Und ja, das ist jetzt dann hochoffiziell auch die letzte Regiearbeit vom Mario Bava, aber nach dem wenigen, was ich da herauslesen konnte aus der Produktionsgeschichte, hat die wirklich, glaube ich, zu 80-90% seinen Sohn Lamberto inszeniert.
Ja, das könnt ihr vielleicht auch glauben. Also ich bin jetzt hier beileibe kein großer Experte von Mario Bava, aber das, was ich jetzt hier gesehen habe, wirkt etwas gediegen, als ich das normalerweise bei Mario Bava so sehen würde. Das Ganze wirkte so ein bisschen eher wie eine Vorstufe von, das hat er doch gedreht, oder? Fantagiro?
Mhm.
So, es wirkte leicht entrückt, so ganz leicht in Richtung verträumte romantische Fantasy schon gehen, aber noch nicht so richtig rein. Ich sag mal so, dieser ganz große gotische Knaller, den ich normalerweise von Bava oder von mir aus auch dann später so herbe, böse, realistische Sachen wie halt im Blutrausch des Satans oder halt Rabbit Dogs oder halt von mir aus auch Schock hatte, habe ich jetzt hier nicht so ganz gesehen. Da muss ich ganz ehrlich sein. Das Ganze wirkte, das ist ein böses Wort, aber ich sag's mal ganz einfach jetzt so, das wirkte echt nett.
Ja.
Das wirkte echt hübsch.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Das will ich nicht verächtlich meinen, es war hübsch.
Ich würde auch komplett mitgehen, aber eben auch nicht mehr tatsächlich, ja. Ganz ehrlich zu sein. Ich habe mir das geguckt und ich glaube, mein lieber Co-Host Daniel würde immer sagen, wieder eine Kerbe im Holster oder im Gürtel. Und so habe ich mich eben auch danach gefühlt. Ich guckte das an und dachte, ich habe nicht das Gefühl, jetzt die letzten 60 Minuten Lebenszeit irgendwie verschwendet zu haben. Aber wiederum habe ich auch nicht das Gefühl, dass mir jetzt wahnsinnig viel fehlen würde, hätte ich diesen Film nicht gesehen. Der sehr, sehr hübsch ist, ja.
Aber wie du schon gesagt hast, man kann jetzt halt sagen, wenn man mal auf Festivitäten in das obligatorische Mario Bava-Gespräch kommt, kennt ihr eigentlich, ach was, nee. Und dann halt, dann kann man sagen, ja, ich habe den noch gesehen, ach, das ist ja interessant, ja. Also, ich fange jetzt schon an zu spotten, das ist gemein. Nein, der Film ist wirklich ganz schön, aber ist jetzt halt auch nichts, wo ich jetzt heute Abend noch, wenn ich ins Bett gehe und denke, meine Güte, da ist ja 2 Leckerchen, da werde ich noch lange von zehren. Das ist, böse gesagt, ein guter Gebrauchsfilm.
Sehr schön.
Das ist halt, basiert das Ganze auf irgendeiner Vorlage? Vermutlich, ja, oder?
Ja, die Vorlage schrieb Prosper Mérimée oder Prospero Mérimée, je nachdem, welcher Sprache man das eben liest. Der war Franzose, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, er heißt Prosper Mérimée mit zweifachem Akzent. Erschien 1837 und ist eben auch eine Novelle. Einige sagen Kurzgeschichte, aber ich glaube, das sprengt schon so die 100 Seiten. Deswegen würde ich da mal weitergehen, das als Novelle bezeichnen. Ist eine Novelle, die auch vielfach adaptiert wurde fürs Theater und auch filmisch. Tatsächlich einfach ein sehr, sehr beliebter Stoff. Es gibt auch so eine Variation dessen, ein Film, den wir auch mal hier im Podcast gesprochen haben, von Valerian Borowczyk, La Bête, das Biest. Also eine sexuell sehr viel aufgeladenere Variante dessen. Soll angeblich auch hier vage drauf beruhen. Beziehungsweise es beruht, glaube ich, auf Lucas, eher einem anderen Stoff von Prosper Mérimée, der auch verfilmt wurde, sehr prominent von einem polnischen Filmemacher, dessen Name gerade entfallen ist. Also Menschen, die uns jetzt zuhören und richtig Ahnung davon haben, werden jetzt, glaube ich, schon mit der Machete auf uns losschreiten wollen oder auf mich zumindest und sagen, du hast keine Ahnung, wovon du redest, aber eine quasi legendäre Geschichte der Fantastik, die hier eben wiederum adaptiert wurde in dieser Reihe. Und ich lese mal die Inhaltsgabe vor, weil wir einfach davon ausgehen müssen, dass die meisten Menschen hier die Venus von Ill bzw. La Venere d'Ill nicht gesehen haben. Mackenzie schreibt hier bei der OFDB. Das ist übrigens unser lieber Freund, also mein lieber Bekannter Christoph Draxtra aus Nürnberg, wie ich gerade herausgefunden habe, der offenbar auch irgendwann mal bei der OFDB angemeldet war, der mittlerweile mit dem Com-Kino sehr, sehr verbändelt ist, das ich immer sehr gerne wieder besuche. Und Christoph bzw. Mackenzie schreibt hier, auf dem Besitz des reichen Großgrundbesitzers, oh je, jetzt geht's schon los, DP Orat stoßen zwei Waldarbeiter beim Fällen eines Baumes unter dessen Wurzeln auf eine überlebensgroße Venusstatue aus Bronze. Als DP Orats Neffe Matteo, ein Maler, zur Hochzeit seines Cousins Alfonso oder Alphonse anreist, bittet ihn sein Onkel um ein Gutachten über den Wert der Statue. Matteo hingegen ist sehr viel faszinierter von Alfonsos schöner Braut Clara, die der Venus frappierend ähnelt. Und Clara wird gespielt von Daria Nicolodi, der späteren Partnerin und Muse, also nicht der späteren, sie war zu der Zeit auch schon mit Dario Argento liiert, aber anscheinend sich nicht zu fein, auch noch in kleineren Fernsehproduktionen frei mitzuspielen. Und das war's. So, jetzt würde ich normalerweise fragen, wie hat's dir denn gefallen, aber die Frage habe ich schon beantwortet.
Ja, das ist eine Geschichte, die normalerweise auch ganz gut in eine Twilight Zone Episode reinpassen würde. Auf jeden Fall. Du hast da halt, ich nenne es mal so etwas uncharmant, das Ding, was halt auftaucht und von dem irgendwas ausgeht und dann am Ende eskaliert das Ganze. In der Twilight Zone normalerweise gerne mit einem wirklich gemeinen Twist, gibt's hier im Grunde genommen auch, wenngleich der jetzt vielleicht nicht ganz so prominent und so hui, haha, ist, aber das ist eine Twilight Zone Episode in künstlerisch.
Ja.
Twilight Zone als europäisches Kunstkino, nennen wir es mal so.
Ich weiß nicht mehr, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, das ist Kunstkino, weil für mich fühlt sich das eben sehr, sehr klein an. Das wäre, glaube ich, auch so mein Hauptkritikpunkt an dieser Verfilmung, beziehungsweise ich mutmaße mal dieser ganzen Reihe Giochi del Diavolo, die den Untertitel hat Storie Fantastiche dell'Ottocento, also fantastische Geschichte aus dem 18. Jahrhundert, was jetzt auch wiederum Quatsch ist, weil die Novelle aus dem 19. Jahrhundert stammt, aber sei es drum, wollen wir nicht spitzfindig sein. Nämlich, dass sich alles so ein bisschen klein anfühlt und ich denke mir in jeder Szene, vielleicht ist es einfach auch nur dieser 4:3 Bildkader oder die etwas grieselige VHS-Level-Bildqualität, in der ich das Ganze begutachte, aber ich denke, ja, mir fehlt so ein bisschen einfach der Pomp von Bava-Filmen, die sich für mich in der Regel dadurch auszeichnen, dass sie immer so 5 bis 10 Mal so teuer aussehen, wie sie eigentlich waren. Ich gucke sowas an wie Danger Diabolik oder Ein Blutrausch des Satans oder
Planet der Vampire,
die Stunde, wenn Dracula kommt und die Dinger sehen wirklich alle aus wie $1 Million und haben wahrscheinlich, weiß ich nicht, 1 Million Lire gekostet, aber und das schon, das fehlt hier einfach so ein bisschen.
Und das Ganze ist auch eher etwas gemächlich.
Ja.
Sagen wir es mal freundlich. Also ich komme nicht umhin zu sagen, wenn ich meiner Mutter jetzt sagen würde, willst du was Gruseliges sehen, dann könnt ihr das vorsetzen.
Ich glaube auch, ja. Problemlos.
Ja.
Das schockiert niemanden. Ja, man hat eine Stunde Zeit. Ich denke auch mal, also die Geschichte hört sich jetzt fast komplexer an, als sie ist. Im Grunde haben wir nur wirklich so 3 tragende Rollen, möchte ich mal behaupten. Nämlich Matteo, Alphonse oder Mathieu, wie er eigentlich heißen sollte. Und eben Clara, beziehungsweise die Venus, die da ausgegraben wird, dann eben personifiziert durch Clara. Ich möchte jetzt hier nicht alles spoilern, aber und bis das kommt, was ungefähr der Film, dieser Fernsehfilm, diese Fernsehepisode so ab Minute 10 anteasert, dauert es dann ungefähr bis Minute 55.
Ja, ja. Und bis dahin sehen wir halt Leute was machen.
Feiern zum Beispiel.
Ja. Was ich am Anfang gesagt habe, will ich noch einmal wiederholen. Der Film ist wirklich sehr schön, aber ich kann halt einfach nicht umhin. Ich müsste mir jetzt echt hier einiges verrenken, um zu sagen, ja, meine Güte, du erkennst da halt.
Ja.
So irgendwie das Können von Bava, also Mario, und dann auch schon das beginnende Talent von Lamberto, das später zur Größe kommen sollte mit Punkt, Punkt, Punkt. Das ist, also wenn du mir jetzt halt keine Ahnung gesagt hättest, ja, da sind 2 Filme von Vincenzo de Satoru, der Mann, der nie wieder was gedreht hat, außer, keine Ahnung, eine Folge von Kommissar Rex in Italien, hätte ich gesagt, ja, ist möglich. Total. Also dem Film geht halt leider so diese das Groß halt einfach so ab. Das ist hübsch. Das ist so eine Stufe auf der Unheimlichkeitsskala, so 2 Stufen unter dem, was Roger Corman mit seinen Poe-Verfilmungen gemacht hätte.
Ja, gruselig ist es nicht wirklich, aber ich finde, es ist ein schönes Gesellschaftsporträt. Ich glaube tatsächlich für so Anlässe wie die Familie kommt abends vor dem Fernseher zusammen, ja, und will sich eben vielleicht ein bisschen gruseln, aber auf einem Niveau, genau, dass es eben der seniorigen Mutter und dem kleinen Sohn eben auch noch, dass es für die eben auch noch erträglich, ja, ist. Und dafür ist schon ganz gut geeignet.
Ja, und ich will ja auch nicht mehr, so die letzten 10 Minuten nimmt das Ganze dann auch ein bisschen merklich als an Fahrt auf und es kommt auch so dieser gewisse wohlige Grusel auf. Mhm. Davor sind es aber halt zu 90% so Andeutungen. Und ohne die Geschichte jetzt zu kennen, weiß man noch ganz genau, worauf das Ganze am Ende mit dieser, aha, ja, eine Statue, mit der irgendwas Unheimliches passiert. Was kann mit der wohl am Ende so Großes passieren? Und ja, das passiert dann halt auch.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, das ist halt ja vielleicht so ein bisschen das, wo das Ganze für mich dann auch so stolpert. Als die Geschichte geschrieben worden ist, 1863, hast du, glaube ich, gesagt, da mag das ja noch so komplett irgendwie so, meine Güte, was passiert denn da hier? Wow. Grusel. Aber ich bin jetzt halt hier, ich muss es halt leider so sagen, es ist 2025 und da, sorry, wenn das jetzt ein Spoiler ist, tut es mir wirklich sehr, sehr leid, aber die Tatsache, dass am Ende halt diese Statue zum Leben erwacht und etwas Gemeines tut, ist jetzt nichts, wo ich da sitze, oh mein Gott, sondern eher so, na endlich.
Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, nennt denn auch einer mal das Kind beim Namen und sagt denn eben, dass die Statue der Venus, die sie dort aus dem Boden buddeln, auch genauso aussieht wie Clara, also die hier Mathieu versprochen ist. Nee, Alphonse, Entschuldigung. Oder wird das einfach niemals thematisiert? Weil spätestens dann, wenn eben Mathieu da sitzt und seine kleinen Skizzen macht von der Statue, sieht die eben genauso aus wie Daria Nicolodi. Also sieht nicht aus wie die Statue, sondern sieht eben aus wie Daria Nicolodi. Und spätestens dann müsste einfach doch mal jemand sagen, nicht zuletzt ihr Verlobter, hey, das ist doch meine Ehefrau, die du da malst.
Naja, die beiden treffen ja auch aufeinander, dann irgendwann so während des Hochzeitsfests, da trifft er ja dann auch auf die Statue, denn in männlicher Form, und das ist ja dann Daria Nicolodi. Und folglich, ich müsste jetzt echt lügen, mir fällt es nicht mehr ein, aber ich glaube, es wird niemals wirklich gesagt, das ist doch die Statue. Das wird, glaube ich, einfach so vorausgesetzt, dass du das begreifst.
Ja. Ach, ich finde tatsächlich so als Stimmungsstück und als Ausstattungskino oder Ausstattungsfernsehfilm, wie auch immer, finde ich, funktioniert für mich die Venus von Ill eben ganz gut. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, ich fand es auch immer amüsant. Ich habe mich tatsächlich des Öfteren gefragt, wie kommen die jetzt genau in diese Situation, die Figuren? Zum Beispiel sehen wir relativ zu Beginn, also nachdem die Statue da von diesen Gartenarbeitern ausgebuddelt wurde, so eine Szene, in der eben Mathieu dann beim Vater der Braut zu Abend ist und eben der Alphonse, der tennisspielende Tennis-Crack-Sohn, also Tennis-Fan, wie auch immer, er wird immer zu Beginn mit Schläger gezeigt und dann am Ende auch wieder unterbricht er, glaube ich, seine eigene Hochzeit, um Tennis zu spielen, seine eigene Verlobung, seine Hochzeitsfeier, wie auch immer, gezeigt so beim Abendessen. Und ich finde diesen Austausch sehr amüsant, aber ich habe mich auch ein bisschen gefragt, warum sitzt der da eigentlich? Haben die den vom Weg aufgegabelt? Weil ich glaube, er ist nicht familiär mit denen verbandelt und die kennen den auch gar nicht. Und ja, gut.
Danke, dass du das fragst, weil ich hatte zuerst so gedacht, irgendwann sagen sie doch, sie holen einen Experten heran, der mal sich irgendwie diese Statue angucken soll.
Ja.
Aber dann später ist dann, aber ich habe dann auch später gedacht, seid ihr verwandt und irgendwie.
Nee, das muss ja Mathieu sein, stimmt, natürlich, ja.
Aber dass der sein Cousin ist, ich habe irgendwann gedacht, ja gut, irgendein Verwandtschaftsverhältnis wird schon da sein. Aber das war mir bis ganz zum Schluss, mag vielleicht allerdings auch daran liegen, ich habe halt natürlich eine Untertitelfassung gesehen. Vielleicht ist einfach bei den Untertiteln irgendwas auch verschütt gegangen, weil meine Information war echt eine ganze Zeit lang gewesen, ja, da kommt ein Experte aus Paris und der guckt sich mal die Statue an. Und deswegen war ich auch erst so ein bisschen verwundert, okay, dafür, dass das einfach nur irgendwie so ein Statuenexperte ist, bewirtet ihr den aber echt herzlich, ist echt nett von euch. Also ich habe erst später für mich dann so, und selbst dann war mir das Verwandtschaftsverhältnis nicht wirklich klar, für mich dann so verarbeitet, ja gut, die werden schon irgendwie miteinander verbändelt sein.
Hauptberuf Statuenexperte, ja, ja, genau. Ja. Ja, man fragt sich das schon tatsächlich. Ja, genau. Sie suchen nach einem Experten, nach einem Kunstkenner. Und dann ist er wie selbstverständlich eben auch bei der Hochzeit dabei. Und er hält sich mit Alphonse. Und Alphonse ist plötzlich quasi auch so der beste Buddy, also der Verlobte von Clara, von Daria Nicolodi. Und quatscht mit ihm und weiß sie ja, ach, die Frauen. Und guck mal hier und dieses und jenes. Und man hat das Gefühl eigentlich, Alphonse hatte vorher im Leben, also der tennisspielende Verlobte, nie eigentlich einen wirklichen Freund. Und ist jetzt total froh, dass endlich dieser Kunstexperte angekommen ist, mit dem er sich austauschen kann. Über Gott und die Welt und Frauen und so weiter. Also, das ist, ist merkwürdig. Aber jetzt auch nicht tragisch. Also es macht jetzt auch den Film nicht kaputt.
Nee. Ja gut, ich habe jetzt auch nicht hier gesessen und gedacht, naja, das zerstört jetzt meine Immersion. Also das ist jetzt, weiß Gott nicht. Also
jetzt kann der Film nicht wahnsinnig explizit sein in diesem Falle, im Falle einer Fernsehproduktion. Und ich glaube, also mein Gefühl ist, dass sich Lamberto Lambrusco, Bava und Mario Bava genau. So ein bisschen versuchen damit rauszuretten, indem sie so auf einer rhetorischen Ebene ein bisschen auch Grusel oder Ekel schaffen wollen. Ich glaube, es wird unglaublich lange darüber geredet, wie sehr es das Bein zermatscht hat von einem dieser Gartenarbeiter. Es wird immer wieder aufgegriffen, so, hast du das Bein gesehen, dessen, auf den die Statue draufgefallen ist? Oh, das war ja nur noch Mousse und da guckte der Knochen raus und das wird nie mehr heilen und eieiei, irgendwie da, die Kinder werden und nicht schlafen können. Das fand ich ganz amüsant. Und aus so einer bildlichen Ebene haben wir dann diese Szenen im, ich dachte erstmal, es sei ein Schlachthaus, aber ich glaube, es ist einfach hier die Küche dieses Chateaus, in dem die Hochzeit stattfindet, in dem eben hier der Monsieur de Beaurat haust und seine Familie. Das sollte vielleicht auch so ein bisschen Ekelschauer, wie auch immer, hervorrufen. Hat für mich jetzt nicht so gut funktioniert, aber ist jetzt vielleicht auch sehr weit gegriffen, diese These. Diese Annahme.
Ja, so.
Dass das so ein bisschen so ein Horror-Effekt, so ein bisschen so ein Grusel-Effekt reinbringen sollte.
Ja, ich glaube, bei der Beschreibung des Beines durchaus, aber das mit der Küche, ich glaube, das wäre vielleicht einfach nur so, vielleicht auch, lass mal ein bisschen Zeit schinden, wir zeigen, wie sie jetzt ein Fest mal vorbereiten.
Ja.
Ich bin jetzt mal so gehässig. Ich sag mal ganz ehrlich, zu Beginn, als diese Statue halt geborgen wird und dann halt auch auf das Bein von einem der beiden Arbeiter fällt, da hatte mich der Film auch erstmal so tatsächlich, ich habe gedacht, aha, okay, ganz klar, diese Statue will irgendwas Böses, da passieren ganz unheimliche Dinge und das wird auch noch einmal angeteased, als halt irgendein Kind einen Stein auf die Statue wirft und der prallt ab und trifft dann das Kind wieder. Ich dachte erst, okay, das wird jetzt immer schlimmer und irgendwann gibt es ein Crescendo, das weiß ich was. Indes, das bleibt so ein bisschen aus, außer bis ganz zum Finale und selbst da eher so ein bisschen so und dass ich jetzt hier Alfonso jetzt so furchtbar und ekelhaft fand, dass ich sage, ja, das hat er auch verdient, der Mistkerl. Ich kenne die Vorlage nicht. Vielleicht ist er da, bekommt er da noch ein paar Nuancen. Hier war halt so etwas schürzenjägermäßiger unterwegs, dass er auch noch am Tag seiner Hochzeit anscheinend noch mit anderen Mädels irgendwie abzieht. Ist ja nicht ein feiner Zug, aber dass ich jetzt sagen würde, ja, das geschieht dir am Ende aber richtig recht hier. Es war für mich jetzt auch nicht so. Also das jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, der hat mir richtig leid getan. Das arme Opfer. Er war mir leider ehrlich gesagt eher so ein bisschen egal. Das war halt so, der tut nicht gut. Der wäre in anderen Produktionen wäre der eine nette Nebenfigur.
Ja.
Hier war er einer der Hauptfiguren. Und
ja.
Ist auch okay, aber dass ich jetzt emotional wirklich so involviert gewesen wäre, wäre jetzt gelogen.
Ich glaube, da hat der Film nicht genug getan oder das Drehbuch hier an der Stelle nicht genug getan. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er mir egal war, aber er wirkt tatsächlich wie aus so einem komödiantischen Lustspiel für die Bühne gefallen, also einer eher flapsigen Komödie, er eben so der Narzisst, der Hedonist, genau, der Filou, der Hallodri, der eben mit den anderen Mädels rummacht und seiner Frau keine Beachtung schenkt, der eben nur Tennis im Kopf hat und hübsche Mädels und sich nicht um seine Verlobte kümmert und ja, letztendlich, das macht ihn natürlich alles unsympathisch, ich möchte das auch gar nicht so wegwischen, aber es fehlt mir auch so, wenn ich das richtig rausgehört habe, geht es dir ähnlich so ein gewisses Maß an Genugtuung, wenn es ihn dann eben am Ende erwischt, ne?
Ja,
spätestens, wenn er dann ankommt und sagt, hier, er lässt nämlich auch hier die Mitgift für seine Frau, das ist so ein Ring, so ein merkwürdiger, eben an der setzt er der Venusstatue auf, tut er ihr an die Hand und vergisst dann dort und geht dann nachts nochmal hin, um das abzunehmen und dann quetscht ihm wohl die Hand der Statue fast die eigene Hand kaputt. Und ich glaube, ich mutmaße, so wir als Publikum sollen uns denken, so, ha, das geschieht ihm recht, das ist die Rache für das, dass du dich schuldig gemacht hast. Oder aber bei mir kam das nicht so an. Ich dachte nur so, passt zu ihm. Der ist so blöd, hat es doch nicht besser verdient.
Genau das. Nee, ich will jetzt auch nicht einfach nur sagen, ja gut, dann weg. Das ist ja hübsch. Das ist ein nettes Ding. Hat eine nette Atmosphäre. Aber das ist für mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ein riesengroßes, ständiges Anteasern, dass jetzt gleich die nächste Stufe kommt, die uns dann zu etwas Höherem führt. Aber dieses Anteasern hört nie auf. Und dann ist irgendwann ist die Folge zu Ende und ich denke mir immer noch, okay, und jetzt passiert was. Und dann ist aus. Ich kenne all die anderen Stoffe, anderen Verfilmung des Stoffes nicht. Vielleicht sind die ja besser. Ich habe Labette nie gesehen.
Ich glaube, ich habe komplett Mist erzählt. Ich glaube, Labette beruht nur vage auf einer Vorlage eben von Prosper Mérimée und Berimée. Okay. Und hat gar nichts hier mit diesem Stoff zu tun. Nein, auf keinen Fall. Weil da geht es ja auch um Notzucht mit einem tierischen Fabelwesen und das ist sehr, sehr sexuell explizit und ich glaube, hat nichts damit zu tun.
Okay, aber wenn das Ding trotzdem noch andere Verfilmungen und Theater, scheint es bekannt zu sein, ja. Ich habe nie was davon gehört und vielleicht sind andere Verfilmungen oder Theaterstoffe oder was weiß ich was, einfach etwas effektiver da drin. Hm. Wir wollen, also Mario Bava war der schon kurz vor seinem Tod, wenn ich das so richtig sehe und Lamberto Bava noch immer so eigentlich komplett am Anfang seiner Karriere, vielleicht ganz böse gesagt, war das einfach noch die schlechteste beider Welten ihrer Karrieregenese. Mario Bava hat nicht mehr wirklich was hinbekommen, außer später nochmal die Spezialeffekte hier von Inferno zu begutachten. Und Lamberto Bava vermutlich eher so, Papa, wo ist, kommt die Kamera hin? Bub, hier, da, okay. Ja, mach's dir gut, Bub, mach mal hier. Und dann musst du da durchgucken. Und dann kommt halt von mir aus was handwerklich Okayes bei raus, aber halt noch nichts, wo ich sagen würde, oho, hoho, man merkt den Einfluss seines meisterhaften Vaters.
Stichwort Einfluss. Ich glaube, dass Lamberto Bava mit Sicherheit hier der tödliche Kreis Chiquito Kiyoso gesehen hat, bevor er Demoni gemacht hat. Über den sprechen
wir gleich. Ja, das, der Gedanke kam mir auch.
Ich glaube, da ist mehr hängen geblieben, als hier von diesem Film, der hier wirklich nach, das stinkt sehr nach Auftragsarbeit und das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Also ich meine, die 80% der Karriere von Mario Bava bestanden aus Auftragsarbeiten und er hat ja immer dem trotzdem seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Ich glaube, einfach in dem Kontext fällt es ihm ein bisschen schwer, auch weil er sich extrem zurückhalten muss. Ich meine, in Sachen so explizite Gewaltdarstellung und Sex war Mario Bava ja niemals eine Größe im italienischen Kino. Also das war nicht seine, das war nicht der Geschäftszweig, in dem man sich hier verdingte, aber das war nicht sein Business, wollte ich eigentlich sagen. Aber hier ist es eben sehr, sehr wenig und hier hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht. Also zum Beispiel gegen Ende, da fiel es mir sehr oft da, ich möchte das Ende nicht verraten, aber sagen wir mal so, Alphonse stoßt noch schlimmere Sachen zu, als dass eben nur eben die Hand zerquetscht wird. Und da gibt es so ein Geräusch, das klingt eigentlich, als ob sein Körper in 1000 Stücke zerfetzt wird. Das klingt wie ein Biss in knackigen Apfel direkt vor einem Mikrofon. So. Und ich dachte mir, meine Güte, wie muss doch dieser Leichnam jetzt aussehen? Was ist ihm da nur widerfahren? Und was wir dann sehen, ist eben so, ach so, ja, so schlimm ist das ja gar nicht. Jetzt habe ich es doch gespoilert.
Ich will auch nicht zu hart sein. Ich kenne jetzt die anderen Folgen der Serie nicht. Vielleicht muss doch ein gewisser Stil eingehalten werden, dass jetzt die Reihe halt gesagt hat, wenn Mario Bava ums Eck kommt und dann will ich hier, da soll im Hintergrund alles wabern und blablabla und dann, du, nee, lass mal, das machen die anderen Folgen auch nicht. Bleib mal eher so wie der Rest. Das soll alles eigentlich nur nettes Kino sein. Wir kriegen, keine Ahnung, noch Förderung vom Kulturstaatsminister, weil wir hier Klassiker verfilmen. Ist ja auch möglich. Und mach das mal so. Mach mal nicht so große, fiese Patenten.
Ist ja auch
möglich. Also...
Lass uns gerne über Der tödliche Kreis sprechen, weil ich glaube, der gibt ein bisschen mehr her. Ich würde trotzdem von der Venus von Ill sagen, wer die Möglichkeit hat, ihn zu gucken, ich würde jetzt dafür nicht in die USA 20, 30 Dollar schicken, um mir das Severin Boxset mit der gesamten Reihe oder fast der gesamten Reihe, ich glaube, 5 von 6 Folgen sind noch verfügbar, käuflich zu erwerben. Aber wenn man ein bisschen kreativ ist, findet man den wahrscheinlich auch als VHS-Rip irgendwo bei YouTube. Also gerne mal nachsuchen. Und Daria Nicolodi sieht wenigstens deutlich besser aus als in den meisten Filmen ihres damaligen Partners Dario, der sie ja zunehmend oft in sehr, sehr undankbaren Rollen besetzte, meistens irgendwie so als die zweite oder dritte Geige irgendwo, die viel schreien durfte und ansonsten wenig zu tun hatte oder dann irgendwie blutrünstig abtreten durfte. Und hier wird sie eben wirklich als das auch inszeniert, was sie damals war, nämlich eine attraktive junge Frau und die von ihren Zofen da umgarnt wird. Auch übrigens so eine ewig lange Sequenz, relativ spät in der Folge, wo ich dachte, warum sehen wir jetzt 5 Minuten ihr zu, wie sie zu Bett begleitet wird, irgendwie von ihren Zofen und dann gibt's noch eine Bettpfanne und die Haare werden ihr gemacht und, aber gut, alles für die Stimmung eben.
Wie hast du es mal gesagt, da lässt man sich noch Zeit für Bilder.
Ja, ich glaube, das habe nicht ich gesagt, aber ich nehme das gerne an, ja.
Also ist, wenn man mal eine Stunde rumkriegen will, was weiß ich, ich muss gleich weg, aber eine Stunde habe ich noch, kann man sich das echt gerne angucken. Es tut keinem weh, aber bitte jetzt nicht denken, das letzte große Werk von Bava, da wo er den Staffelstab an seinen Sohn übergibt, das gibt's echt nicht her, tut mir echt leid.
Guter Score übrigens von Ubaldo Cortignello, der auch die Musik geschrieben hat für Eiskalte Typen auf heißen Öfen und einige andere Klassiker des italienischen Genrefilms.
Wo ja wohl auch der Typ, der Matteo spielt, mitgemacht hat, habe ich jetzt gerade noch gesehen.
Marc Porell. Ja, Marc Borrell ist ja auch kein Unbekannter. Also ich muss sagen, auch für eine Fernsehproduktion, genau wie der Tödliche Kreis, über den wir jetzt reden, ja durchaus prominent besetzt. Aber ich glaube, um in Fernsehfilmen oder Serien mitzuwirken, dafür war man sich auch in Italien gar nicht so zu fein, wie es oft in Deutschland oder anderswo der Fall war.
Das haben wir damals schon mal, glaube ich, geklärt hier bei Mädchen, die kleinen teuflischer Bestien, wo ja irgendwie auch Leute auftauchen, die bei Fellini dabei gewesen sind. Also die waren da, die hatten da nicht so Berührungsängste gehabt, die italienischen Mimen dieser Zeit.
Wir sprechen über Circuito Chiuso, der tödliche Kreis oder Closed Circuit im englischsprachigen Raum aus dem Jahr 1978, zumindest im Jahr 1978 im italienischen Fernsehen erschien ein Fernsehfilm, der eben auch das Wort Film verdient, der nämlich um die 100 Minuten lang ist und ich immer so mit Blick auf die Prämisse, also auf den Story-Ansatz des Ganzen blicken, mir bedenke jetzt, ich habe zum dritten Mal gesehen, ein bisschen lange, ne? Das könnte ein bisschen lang im Zahn werden, weil im Grunde ist es ja auch eher wiederum so eine Twilight Zone-Folgen-Idee, so, da passiert was Merkwürdiges. Aber das passt eher so in die Art von, ja, Ray Bradbury Short Story, auf der das hier auch mutmaßlich zumindest in Teilen beruht. Und etwas, was man vielleicht auch nicht überreizen sollte. Aber nö, der Film dauert eben knapp 2 Stunden. Und ich finde jetzt, nach dem wiederholten Genuss, der kann die auch ganz gut füllen. Oder ging es dir da anders?
Vielleicht nicht ganz so enthusiastisch, ich muss zugeben. 10 Minuten später hätten ganz vielleicht eine etwas mehr Knackigkeit gegeben. Also so zwischendrin habe ich doch so gedacht, ja, jetzt hockt ihr immer noch im Kino und dass jetzt ständig unfassbare Schocks und tolle Sachen passieren. Nee, aber es ist nett, was im Kino passiert, ganz ehrlich. Das sind ein Haufen interessanter Leute, die da rumgucken. Also von daher ist das jetzt auch kein großer Beinbruch, aber ich hätte mir zwischendrin tatsächlich ein bisschen mehr so strafferes Durchgreifen gewünscht. Da bin ich jetzt auch mal ganz... Da will ich aus meinem Herzen keine Mördergrube machen.
Ich würde doch auf halbem Wege entgegenkommen. Bloß mich stört's eben gar nicht. Ich genieße diese Zeit regelrecht im Beisein dieser Leute. Also ungleich eben zu der Venus von Ill, wo ich denke, das ist auch eher so ein Stimmungs- und Ausstattungsstück und jetzt nicht wahnsinnig spannend. Das hat jetzt keine treibenden Thrills und lässt mich jede Minute fragen, oh, wie geht's jetzt weiter? Ich kann es kaum erwarten. Ist eben der tödliche Kreis auch gemächlich, im besten Sinne meandernd, einen Großteil seiner Laufzeit, weil eigentlich nicht wahnsinnig viel passiert, sogar totale Stasis, möchte man sagen, weil es geht eigentlich auch im Kern darum, dass eine große Gruppe von Leuten in einem Kino eingeschlossen sind und keiner weiß, was passiert ist und auch keiner weiß, wie es weitergeht. Aber ich habe eben die Stimmung, auch weil ich das Setting so reizvoll finde, unglaublich genossen und bin eben auch deswegen gerne Figuren gefolgt, von denen ich mir denke, ja, von denen ich auch mittlerweile weiß, die tragen eigentlich nicht maßgeblich irgendwas zur Handlung bei. Weil der Film hat zwar, ich möchte nicht sagen, einen klaren Protagonisten, aber er hat über 50 Mitwirkende, die werden zumindest benannt. Mhm. Ich glaube, 53 Leute sind in diesem Kino oder 54. Einer wird erschossen, dann wird noch jemand erschossen. Und wir sehen zumindest alle mal kurz, mehr oder weniger lang, aber die wenigsten davon richtig lange. Und fast keiner hat wirklich was zu der Lösung des Rätsels beizutragen, nämlich wer feuerte den tödlichen Schuss auf das erste Mordopfer. So.
Aber zumindest hat der Film halt eine gute Prämisse.
Ja.
Nämlich etwas, was die ganze Kammer vorantreibt. Ja. Dass man halt zumindest interessenhalber dabei bleibt und sich fragt, was konnte passieren, wie konnte es passieren und warum konnte es passieren.
Ja. Ich lese mal die Inhaltsangabe vor, weil, wie gesagt, wir müssen, glaube ich, davon ausgehen, dass die wenigsten Menschen der tödliche Kreis geguckt haben, der auch mal im deutschen Fernsehen lief, allerdings auch nur in einmaliger Ausstrahlung und dann nie wieder und mittlerweile wohl auch zumindest im deutschsprachigen Medialraum als verschollen gilt. Ja. Dankenswerterweise gibt es aber mittlerweile eben diese schöne Severin Blu-ray. Also wer wirklich Fan des Films ist und wie gesagt, ich kann den ohne Vorbehalt empfehlen, der kann sich ja dahin wenden, also und sich diese Scheibe kaufen. Mackenzie schreibt bei der OFDB zum Inhalt, die arglosen Besucher der Nachmittagsvorstellung eines Italo-Westerns in einem mailändischen Kino sind entsetzt, als einer der Zuschauer, der erst während des Showdowns das Kino betrat, von einem tödlichen Schuss getroffen in seinem Sitz zusammensinkt. Die Polizei riegelt das Kino ab und während im Freien die Presse und Schaulustige wild spekulieren, zerbricht sich im Kinosaal der ermittelnde Inspektor den Kopf darüber, wie der Mord vonstatten gegangen sein könnte. Ein Soziologiestudent unterbreitet ihm eine wahnwitzige Theorie, der Polizeibeamte jedoch keinen Glauben schenken will. Bis bei einer Rekonstruktion der Vorstellung eine prominente Person den Tod findet. Punkt. Viele Rollen, ich möchte gar nicht von Hauptrollen reden, aber wenn es denn so 2 Hauptrollen zu benennen gäbe, dann wäre das wahrscheinlich der Inspektor und eben dieser Soziologiestudent, aber viele weitere Mitwirkende. Flavio Bucci spielt den Soziologiestudenten, ich glaube, den kennt man so maßgeblich aus, ja, als der blinde Klavierspieler wahrscheinlich in Suspiria, ne?
Ja.
Aurore Clément spielt eine der wenigen weiblichen Rollen, die verbinde ich sehr mit Apocalypse Now, also zumindest der Redux-Fassung, wo sie da wieder drin steckt, ne, auf der französischen Plantage. Aber eben auch eine große, das Größte des französischen Kinos. Tony Kendall spielt mit, da denke ich an Kommissar X als erstes. Und Giuliano Gemma und William Berger, die 1001 Italo-Western bestritten haben, über die wir auch schon des Öfteren hier geredet haben, ja.
Ja, gern gesehene Person, vor allen Dingen William Berger natürlich. Auch wenn er relativ, im Grunde, er hat ja nicht so viel zu tun. Die beiden sind ja die Cowboys auf der Kinoleinwand.
Ja.
Und da hat er, also zu Beginn hat mich der Film ja total gehabt. Ich meine, ich sehe das ja so, da stehen, das ist ja so Kino, wie ich das noch kenne, wie ich das geliebt habe. Mhm. Da wird das Kino geöffnet und die Leute stehen draußen an und wollen reingehen. Mhm. Und nicht einfach nur, weil irgendwie der neueste, keine Ahnung, Marvel oder so Kram oder sowas läuft, sondern hey, ein Italo-Western in der Nachmittagsvorstellung und da wollen die rein. Die warten auf da reinzugehen. Also erst mein Herz ist sowieso gleich mal da. Und ist in diesem Italo-Western, da sind William Burke und Giuliano Gemma. Da, mhm. Das ist ja ein Anstand nach Mars. Mhm. Und dann wird wer erschossen. Mhm. So die erste Viertelstunde habe ich echt so gedacht, oh, Donnerwetter, das wird ein neuer Lieblingsfilm von mir. Dann beginnt dann ja das so meandern, dass man halt je nach Stimmungslage entweder toll findet, eher so, ja, das ist schon nett, aber ihr könntet trotzdem mal ein bisschen, ne?
Es ist ein sehr moderner, also fast postmoderner Film. Also ich glaube, um wirklich postmodern zu sein, müsste, glaube ich, noch mehr die vierte Wand durchbrechen und irgendwie Dinge tun, die irgendwie transzendent oder transgressiv sind, ja. Aber er ist schon so mit seiner Film-im-Film-Prämisse sehr, sehr cool tatsächlich. Und ich glaube, wenn er einen anderen Weg gegangen wäre, nämlich so weniger den Weg des Fantastischen, dann hätte er auch durchaus, glaube ich, nochmal einen anderen Stellenwert in der europäischen Filmgeschichte. So ist er einfach ein extrem, finde ich, unterhaltsamer Film mit einer wirklich unglaublich spannenden Prämisse, nämlich wer begeht einen Mord in einem prall gefüllten Kino und man weiß nicht, woher die Kugel kommt, geschweige denn, wer sie abgefeuert hat. Und sperrt eben all diese Leute ein im Saal und versucht unter ihnen den Mörder zu finden oder die Mörderin, weiß eben die Person, die das Mordopfer erschossen hat, ein Mann, der offenbar ja, älterer Beamter ist oder ein ehemaliger Beamter, es wird dann gesagt, aus dem Verteidigungsministerium, er sei cinephil und ging gerne eben regelmäßig ins Kino, aber kein Persönlichkeitsaspekt hat, aufgrund dessen man sagen könnte, oh ja, der ist prädestiniert als Mordopfer oder deswegen hat er den Mord, hat den Mord irgendwie verdient oder das war abzusehen. Also das ist schon alles extrem spannend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Moment, er kommt kurz vor Schluss rein, setzt sich irgendwo vor irgendwelche anderen Leute.
Ja.
Unverschämtes Gehabe. Also es gibt Leute, die dann natürlich erschießen wollen. Das ist ja so der Punkt, den wir nachher im großen Spoiler-Teil vielleicht noch kurz bequatschen.
Ja.
Also zumindest bei ihm könnte ich mir vielleicht zumindest vorstellen, warum er umgebracht worden ist und halt auch die Szene, wo es dann mit dem Letztopfer passiert, die dann halt auch sehr vielsagend ist. Also ja, aber wir haben jetzt erstmal, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Kino voller Leute. Ich muss zugeben, da muss ich so ein bisschen den Suspension of Disbelief so ein bisschen einschalten, weil halt dieses, wir behalten jetzt mal über so um die 50 Leute mehrere Tage in dem Kino und lassen die nicht raus.
Ja.
Ich kenne jetzt die italienische Rechtslage nicht, aber ich glaube, es ist schwer. Es ist kompliziert, das durchzuziehen. Vielleicht konnte man das da machen, als der Film spielt, das muss ja auch noch die Zeit der Roten Brigaden, glaube ich, gewesen sein. Mhm. Vielleicht konnte man dann noch wegen Terrorismus und so den Kram, vielleicht konnte man sich echt nur drinnen lassen, ich weiß es nicht. Da fehlt mir jetzt so ein bisschen echt das Hintergrundwissen.
Ja.
Aber so aus meiner heutigen Sicht ist es eher so, dass ich sagen würde, okay, ich glaube, das könnte man so nicht mehr bringen.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, es wird nicht laut gesagt, aber sie lassen die Kinder gehen, mutmaße ich mal, weil sie zu Beginn sagen, naja, 54 Leute im Kino, eine Person wird umgebracht, verbleiben 53 und dann später, nachdem die mutmaßlich schon seit 2, 3, 5 Tagen dort im Kino sitzen und eben sich verpflegen mit Popcorn, Schokoriegeln und Takeaway-Food.
Toast,
ja. sagen sie, wir sind doch 46 oder wir haben da draußen 46 Leute sitzen. Also anscheinend haben sie da doch die Kinder und Jugendlichen heimgeschickt.
Die Kinder, die Älteren und Kapitans, ich weiß nicht, was das jetzt ist, ja. Irgendwelche Armeeangehörigen vielleicht.
Ja, stimmt, ja, vielleicht die Wehrpflichtigen, weil die irgendwas Wichtiges tun müssen, ja. Es wird doch, der Film legt doch ganz viel Wert darauf, man sieht dann einmal kurz so diesen Kinomanager beim Telefonat irgendwie mit dem Verleih oder mit der Filmproduktion und sagt, ja, im Grunde, das ist ein ganz toller Film, guck mal, das ist irgendwie eine tolle Publicity, die wir haben, sowas kannst du dir ungefähr für Geld nicht kaufen und es wird auch immer wieder festgestellt, dass es ein Film sei, die da gucken, also diesen Western, der nie namentlich genannt wird, aber eben auch Ausschnitte zeigt aus einem echten Western, den eben William Berger und Giuliano Gemma Ende der 60er gedreht haben, dass der Film für alle Altersgruppen ist. Also dass der sowohl Kindern als auch Erwachsenen, die älteren, also seniorigen Mitbürgern gut gefällt. Und finde ich auch ganz spannend. Also wird ein riesiger Punkt draus gemacht. Führt nirgendwo hin, aber ich finde, trägt sehr zu guten Stimmung und zu meiner persönlichen Unterhaltung bei.
Ach, später wird ja auch noch der Produzent dann irgendwie interviewt und meint dann irgendwie auch, ganz großartiger Film und bla und ja, den müsste man, wir wollen ihn wiederbringen und vielleicht auch noch das und das damit machen. Also ja, da werden ein, zwei Fässer aufgemacht, die ich ganz putzig finde, ja, das stimmt.
Der Film hat eine große Liebe, also dieser Fernsehfilm, eine große Liebe fürs Kino war mein Gefühl. Also ich finde den Großteil des Vergnügens so vor allem so in der ersten Viertelstunde, in den ersten 20, 30 Minuten, wenn dann eben auch der Mord gar nicht geschehen ist und wir einfach nur Leute in der Lobby rumlungern sehen und also in den Kinos dann eintrudeln sehen, ist ja einfach zu gucken, was stehen da für Aussteller rum, für Poster, was hängt da für Poster an der Wand, über welche Filme unterhalten sich die Leute und das ist ja wirklich ein wahres Füllhorn für so Filmnerds wie uns, was wir da alles sehen können.
Perfume of the Lady in Black unter anderem.
Ja, ja, und ich glaube ein Poster von hier für Vier Fliegen auf grauem Samt hängt da auch. Ein Squirm-Poster hängt da. Ja, auch mit einem coolen italienischsprachigen Titel, den ich überhaupt nicht mit Squirm zusammengebracht hätte, aber das Postermotiv hier mit den Regenwürmern, die aus dem Schädel kriechen, da ist natürlich sehr bekannt. Tentaculi wird beworben, Polyp des Grauens.
Super Kong.
Super Kong, ja genau, Super Kong ist auch super, auch klasse. Und ich glaube, der Western, der gespielt wurde hier in der Nachmittags- oder in der Mittagsvorstellung, bevor eben der andere namenlose Western läuft mit Giuliano Gemma und William Berger, ist Der Tod ritt dienstags. Also
Day of Anger. Ich habe das Plakat zumindest gesehen, ja.
Ja, ja, mit Lee Van Cleef, auch ganz toll. Also wer da so ein bisschen findet, den Film spielen will, der kommt auf jeden Fall mit Der tödliche Kreis auf seine Kosten. Ich finde das sehr, sehr gut. Die große Mainstream-Filmindustrie hat ja mittlerweile auch so die Nerds als zahlungswilliges Publikum entdeckt, aber ich war eben nicht so darauf gefasst, in einem Fernsehfilm von 1978 so viele feine kleine Anspielungen zu sehen, manche weniger offensichtlich, manche mehr auf die italienische Filmgeschichte.
Ja, aber da war das Ganze auch noch halbwegs frisch gewesen, insofern. Wenn du heutzutage ankommen würdest, dann guck mal hier das und das, dann gucken die Leute an, als wenn du ihnen gerade, was weiß ich, was erzählst. Kennt ja keiner mehr. Wir sind alt, Patrick, wir sind alt.
Ja, außer natürlich, wenn man sich bei irgendwelchen Studentenpartys über das letzte Werk von Mario Bava unterhält und du dann ankommst mit, haha, wusstet ihr eigentlich hier? In der Reihe I Giochi del Diavolo.
Ja. Deswegen laden wir dich ein. Du weißt das immer.
Ja. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem tödlichen Kreis, weil er ist so eine Puzzlebox. Ich finde, man muss ihn tatsächlich sehen, um ihn zu genießen. Also es gibt irgendwie so zwei Hälften, die reizvoll sind. Das eine ist natürlich so das zentrale Rätsel, nämlich wer hat quasi so ein getreu Agatha Christie oder eben diesen klassischen Locked Room Mysteries Folgen, die noch eher noch viel älter sind, nach Poe und dergleichen. Gibt es eben einen Mord, der so gar nicht passieren konnte? Will heißen, ein Mordopfer, aber keine wirkliche Tat und keine Waffe und kein Mörder. Das ist eben so der eine Teil, dieser Puzzleteil. Und dann ist eben da dieser Stimmungsteil, den ich eben sehr viel reizvoller finde und der eben auch dafür sorgt, dass dieser Film knapp 2 Stunden lang ist und nicht nur 30 Minuten und nicht eben, ist eben romangleich und nicht nur eine Short Story. Und ich glaube, das Letzteres kann ich ganz gut beschreiben, was mir daran gefällt. Aber ich möchte gar nicht so viel verraten über das Puzzle, über das Rätsel, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte antiklimaktisch sein. Also Menschen könnten da sitzen und denken, ach so, ja, das ist ja ein bisschen schlicht, oder? Hat sich enttäuscht, überrascht oder?
Es hat mich überrascht, aber ich fand es eigentlich ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Also darf ich jetzt sagen, was passiert?
Nein. Okay. Doch, natürlich darfst du es sagen. Egal, Menschen, hört mal kurz weg für die nächsten 60 Sekunden, wenn ihr es nicht hören wollt.
Okay, Giuliano Gemma in seiner Figur guckt ins Publikum und die Filmfigur schießt ins Publikum und erschießt die Person, die als Stand-in für das erste Opfer da drinnen sitzt. Und das fand ich wiederum ganz toll, weil Giuliano Gemma guckt zu diesem Zeitpunkt in Richtung des Fernsehzuschauers. Und was machte der Fernsehzuschauer? Der Fernsehzuschauer sitzt eben gerade nicht im Kino und guckt Filme, sondern sitzt vor dem Fernseher. Der Fernseher hat das Kino getötet. Insofern erschießt Giuliano Gemma jetzt gerade in einer Reminiszenz an diesen ersten großen Western, The Great Train Robbery, erschießt er den Fernsehzuschauer, stellvertretend, weil die anderen Leute nicht mehr ins Kino gehen.
Sehr schön, genau. Und damit ist das so ein bisschen, hat der Film dann eben doch so eine Metaebene erreicht, die man so sehen kann, von der ich aber nicht weiß, ob wir eben das italienische TV-Publikum des Jahres 1978 das so sah. Aber auf jeden Fall tatsächlich so, schon nochmal so ein, finde ich, ein auch fast schockierender Moment, zumindest wenn man vielleicht etwas zarter beseitet ist. Also sie verlassen quasi so die Ebene, in der sie noch dieses Archivmaterial benutzen, sondern zeigen dann eben neu gedrehte Szenen, in denen eben Giuliano Gemma direkt ins Publikum guckt, beziehungsweise auf sein nächstes Mordopfer. Hm. Diese gefühlte Sicherheit im Raum des Kinos ist eben nicht mehr gegeben. Der Kinosaal wird eben plötzlich zu einem gefährlichen Ort und das macht es eben so spannend. Und letztendlich eben auch, wenn man, wie gesagt, etwas zarter beseitet ist oder das Ganze weiterdenkt, eben auch das eigene Wohnzimmer.
Ja, und gleichzeitig aber wird noch mal das große Erlebnis Kino trotzdem irgendwie befeiert, weil all dies, Film ist endlich wieder etwas mit Relevanz, was einem sogar das Leben kosten kann. Gut, das ist vielleicht nicht die schönste Relevanz, aber nichtsdestotrotz, dieser Film feiert ja das Kino. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
Ja, er zeigt aber auch die schrecklichen Seiten des Kinos, zum Beispiel Kinowerbung, wobei ich die auch schon wieder ganz süß fand, weil die ja so stark parodistische Züge hat, die ist eben sehr gewalttätig oder dümmlich oder sexistisch und wir haben diese Juwelenwerbung dazu beginnen oder diese Whisky-Reklame und verschiedene Produkte, für die auf die dümmlich möglichste Art und Weise Werbung gemacht wird, aber natürlich ist das alles auch so beabsichtigt, also im Sinne des Erfinders, also fast schon parodistisch schon vergleichbar mit diesen Werbeclips in Robocop und ähnlich gelagerten Filmen. Also tatsächlich sehr, sehr lustig, finde ich. Oder in das Millionenspiel, ne? Der kam ja noch ein paar Jahre zuvor.
Ja, ja, stimmt. Was ich noch recht putzig finde, ist, die müssen den Film ja insgesamt dreimal sehen. Mhm. Und sitzen jedes Mal da und gucken interessiert zu. Muss ein guter Film sein.
Für alle Altersgruppen, ja.
Für alle Altersgruppen, genau.
Ja, oder sie sind einfach sehr, sehr dankbar für die Abwechslung, weil, wie du jetzt schon richtig sagtest, sie sitzen ja da tagelang in diesem Kino. Das ist ja auch tatsächlich Thema, die Langeweile und der Hunger. Die können sich dann irgendwann auch nicht mehr nur ernähren von Popcorn und dem, was eben die Kinobar dahergibt, sondern dann kommt eben der Lieferdienst und bringt was an und dann bilden die quasi so eine eigene, ich wollte schon sagen Gewerkschaft, aber Interessenvertretung. Ja. So von wegen, wir wurden hier demokratisch gewählt von den anderen Insassen in diesem Kino und vertreten jetzt die Interessen und gehen dann eben zum Kommissario und verlangen, weiß ich nicht, besseres Essen und 12 Fernseher, damit sie gleichzeitig 12 Kanäle gucken können, damit die Bedürfnisse aller bedient werden.
Das ist auch, die sitzen in einem Kino und wollen Fernseh gucken. Mhm. Furchtbar.
Ist furchtbar, ja. Interessanter Move, fand ich, das macht so ein bisschen, tatsächlich, es macht für uns deutlich einfacher, über den Film zu reden, dass fast keine der handelnden Figuren einen Namen trägt. Und wenn sie einen Namen tragen, sind die auch irrelevant. Also ich glaube, Tony Kendall zum Beispiel kriegt einen Namen, der wird dann irgendwie genannt der Buchhalter oder hier sein Kompagnon, der eben auch offenbar in kriminelle Machenschaften vermittelt ist, ist dann der Aktienanleger oder so. Also die kriegen tatsächlich auch so ein paar Berufe zugeschrieben und so weiter, aber die meisten sind ja auch einfach nur die Seniorin, die Enkelin, das Liebespaar, der Homosexuelle, der Akademiker, der Nerd, ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben soll. Also die haben einfach keinen Namen, inklusive des Kommissars, ich glaube, des Inspektors, der von Brizio Montanari gespielt wird, der hat, glaube ich, auch keinen Namen.
Ja, es sind halt Archetypen, nicht wahr? Wie wir sie halt auch so in Filmen gerne sehen. Mhm.
Der Kommissar ist auch, der Inspektor, der Ermittelnde, auch so für mich der Einzige, der etwas so einen Charakterwandel durchläuft, weil ich habe schon das Gefühl, dass der relativ unnahbar zu Beginn wirkt und dann sehr stark aufweicht und sich auch immer mehr so für alternative Erklärungsmöglichkeiten öffnet, wie dieser Mord passiert ist. Und ich finde, gegen Ende war er dann richtig gehend sympathisch. Aber der beginnt natürlich als totaler Hardliner und Tough Guy und erstmal sehr unnahbar und dann gegen Ende doch ein Typ, mit dem man reden kann.
Fürwahr, auch wenn ich zugeben muss, also das mag vielleicht auch daran liegen, ich habe leider nicht die Luxusfassung gesehen, die du dort hast. Ich habe das Ganze in deiner untertitelten Fassung auf YouTube gesehen. Und da sind einige manchmal gewohnt, da halt auch einfach, also charakteristisch für meine Fassung ist gewesen, die reden halt etwas und du hast halt den Satz eingeblendet, aber der wird nicht zu Ende gebracht, sondern ein Fragezeichen in Klammern, als wenn die Person, die die Untertitel gemacht hat, nicht wusste mehr, was die jetzt gerade reden. Insofern, ich muss leider zugeben, am Ende dann, wenn die große Erklärung von unserem Soziologen kommt, ich habe nicht so ganz verstanden, was er mir sagen wollte mit diesem ganzen Spiegelgleichen und dem ganzen Kram. Aber es mag halt auch ganz, entweder bin ich zu doof oder es hat echt was gefehlt bei meinen Untertiteln.
Nein. Tatsächlich, also die Erklärung für das Ganze, wie gesagt, die als kleinen Service hier für die Leute, die eben den Spoiler-Part übersprungen haben, werde ich jetzt nicht nochmal aufrollen. Aber das, was eher der Soziologe als Erklärung liefert, ist keine wirklich hundertprozentig schlüssige Erklärung, sondern hinterlässt eben auch noch immer so viele, enthält so viele Leerstellen, die es von uns einfach mit eigenen Theorien zu füllen gilt, Das, ja, ich glaube, da hätte auch eine gute Untertitelung, die ich jetzt genossen habe, nicht weitergeholfen, weil ich habe es jetzt zum dritten Mal gesehen und dennoch kann ich genauso wie der Inspektore da am Ende davor sitzen und sagen, ja, das ist doch alles totaler Quatsch. Ich verstehe kein Wort. Was reden Sie da eigentlich? Also man kann das annehmen, muss es aber nicht. Da bleiben sehr viele Lücken. Das Einzige, ich wollte doch sagen, Flavio Bucci steht diese Brille wirklich gut. Die können nur wenige Leute tragen. Elliot Gould zum Beispiel hier in den Ocean's 11 Filmen vielleicht. Aber ich hätte gern so ein Gesicht, dass ich diese dicken Brillen tragen kann. Aber leider nicht der Fall.
Wird immer ein Traum bleiben.
Ja. Es gibt übrigens, wer die Severin Blu-ray wirklich seinen eigenen oder ihr eigenen möchte, einen schönen kleinen Karriererückblick, ich glaube von Alexandra Hella Nicholas, so ein kleines Feature von 15 Minuten mit einem Rückblick auf dessen Karriere. Das war ja auch ein wilder Typ. Also der hat sich wohl wirklich auch gegen Ende seines Lebens totgesoffen, was ihn jetzt nicht irgendwie sympathischer macht, aber zumindest eigenwillig ist und auch die letzten Jahre seines Lebens fast in ziemlich bitterer Armut verbracht. Und jemand, der unglaublich respektiert war innerhalb der Filmbranche und den man auch zeitweise hofiert hat, weil er wohl nach dem Dafürhalten aller ein begnadeter Schauspieler war, der sich aber wirklich auch so seine eigene Karriere systematisch kaputt gemacht hat und dann hat wirklich in kompletter Irrelevanz quasi und Trunkenheit geendet ist. Also fand ich auch ganz faszinierend.
Von dem Film ist mir dann jetzt aufgefallen, kenne ich zumindest noch einen anderen Film.
Mhm.
Und das wäre Grand Slam gewesen. Das müsste Top Job gewesen sein, oder?
Ist Top Job von ihm? Ja, tatsächlich?
Ja, tatsächlich, ja. Also Giuliano Montaldo halt.
Giuliano Montaldo. Top Job hatte ich erst letztes Jahr gesehen beim Terza Visione in Frankfurt, im Frankfurter Filmmuseum. Auch ein sehr, sehr guter Film tatsächlich, ja.
Ja, den mir Anchor Bay komplett versaut hat.
Ja, warum das denn?
Weil Anchor Bay, ich hatte damals die DVD davon gehabt und der Einleger mit den Kapitelüberschriften zeigt dann mal zwei Figuren in dem Film, die eigentlich nicht zusammentreffen dürfen, sodass ich weiß, ach, darauf läuft das Ganze hinaus.
Ah, ja. Also ich könnte über den Film einiges sagen tatsächlich, aber ich glaube, alles wird den Film ruinieren, inklusive des Endes, das man für die deutsche Fassung auch nochmal angepasst hat. Also da hat man irgendwie auch schnittzeitig nochmal, je nachdem Land, in dem der Film erschienen ist, auch nochmal zur Schere gegriffen. Trotzdem ein cooler Film und für Menschen, die eben so Heist-Movies mögen, es gibt eine tolle Heist-Sequenz, die ist durchaus mit sowas
wie
Riffifi oder so aufnehmen kann.
Ja, und Kinski ist dabei.
Ja, Kinski ist dabei. Edward G. Robinson ist dabei.
Ja, genau. Janet Leigh.
Und Janet Leigh, sehr, sehr prominent besetzter Film, ja. Wow, Giuliano Montaldo, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich werde mich noch ein bisschen mehr mit seiner Karriere auseinandersetzen. Stellte mich fest, er war mehr involviert, als ich ihm so zugeschrieben habe. Unter anderem hat er ja auch Machine Gun McCain gemacht mit John Cassavetes in der Hauptrolle und Peter Falk. Mhm. Nice.
Was auch so ein Runterzieher ist, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, und auch kein großartiger Film. Also wenn ich an John Cassavetes Schauspielleistung denke, vor der Kamera natürlich, aber eben auch an ihn auf dem Regiestuhl, er hat bessere Filme gemacht. Aber es ist auch ein guter Film tatsächlich, ja. Aber auch wie gesagt, auch Der tödliche Kreis ist ein guter Film. Es gibt auf der Severin Blu-ray auch so ein Interview-Feature mit ihm, wie er über die Produktion dieses Films redet, von dem ich mir ein bisschen mehr erhofft habe. Was ich bekommen habe, ist tatsächlich ein sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse, der offenbar für das brennt, was er tut. Aber tatsächlich über die Dreharbeiten und auch die Skriptphase und also die Produktion und auch Vermarktung des Films eigentlich nur Banalitäten von sich gibt. Somit, ja, es sei ihm zugeflogen und alle mochten das Skript und er sei ja überrascht gewesen, wie nett alle im Cast gewesen seien und die seien ja auch alle recht prominent gewesen und hätten, das betont er immer wieder, fast umsonst gearbeitet, weil es sei eben eine Produktion für RAI-TV gewesen, mit denen arbeitet er ja sowieso immer ganz gerne und ein unglaublich sympathischer Kerl, aber ich habe am Ende 20 Minuten oder so dauert das fast nichts über die Produktion des Films erfahren, außer dass alle total nett waren und umsonst gearbeitet haben und es war einfach eine dufte Stimmung.
Das ist doch manchmal das Wichtigste.
Ja, alle mochten wohl einfach die, glaube ich, die zentrale Idee so und die ist ja auch faszinierend tatsächlich und ich glaube, es hängt eben auch stark davon ab, der Reiz des Films, wie weit man die für sich persönlich spinnt, ob man einfach sagt, okay, ich begreife das jetzt als so eine Art Twilight Zone-Episode mit einem überraschenden Twist am Ende und bin dann eben entsprechend überrascht. Oder denke ich das weiter? Sagt der Film irgendwas über den Stellenwert des Kinos im Jahr 1978 aus oder eben über das Fernsehen und solche Dinge? Und ich glaube, wenn man Letzteres tut, dann kann man mit dem Film einfach noch ein bisschen länger leben und ein bisschen mehr Reiz daraus ziehen.
Aber es sind halt auch diese, also mir fällt jetzt gerade wieder ein, was ich zum Beispiel sehr charmant finde, es gibt diesen einen Typen, der die ganze Zeit auf dem Klo war während des Films Und dann halt auch bei der Sache, wo die Szene nachgestellt wird, ihm dann gesagt wird, ja, du musst auch wieder aufs Klo. Ja, aber ich will doch, nee, aufs Klo. Was ich sehr, sehr, sehr charmant fand.
Ich habe den gar nicht so als homosexuell gezeichnete Figur gesehen, aber Giuliano Montaldo bezeichnet ihn als solchen.
Ach, guck, gar nicht, auch nicht.
Ja, ich war nämlich auch überrascht. Ich dachte, hä? Ich habe gedacht, der Typ geht einfach nur auf die Toilette, aber offenbar will er dort etwas Bestimmtes tun. Und Montaldo, eine der ersten Sachen, die er eben sagt in der Produktionsgeschichte, sagt, oh ja, wir haben ja viele Leute im Kino, hier die Kinder, da ist die Oma, da ist der Soziologe und da ist der Homosexuelle.
Ach, okay, das war mir nicht bewusst.
Ja,
also ich hatte mich, ich hatte mir gedacht, dass er vielleicht jetzt nicht, dass er auf dem Klo vielleicht irgendwas macht, aber dass er der Homosexuelle sein soll, war mir nicht bewusst.
Ja, ja.
Oder halt die ältere Dame, der dann gesagt hat, ja, sie können jetzt gehen. Nee, ich bleib hier, so viel Spaß hatte ich noch nie.
Mhm.
Also es sind so diese kleinen Momente, die ganz hübsch sind.
Ich finde es erstaunlich, wie mühelos es dem Film gelingt, niemals Figurennamen zu nennen. Ich meine, spätestens beim Opfer dachte ich mir, irgendwann müssen sie doch mal sagen, das war der Jürgen Schmidtke. Den haben sie da umgebracht oder so. Aber nee, es wird immer nur von er oder hier der Mieter oder das Opfer oder der Cineast oder der Bürokrat oder der Beamte gesprochen. Ich glaube, sein Name wird auch nie genannt. Das ist eben auch da, ich glaube, das könnte man, wenn man wollte, wenn man sehr analytisch unterwegs wäre, irgendwie auch noch weiterspinnen. Und so, vielleicht, weiß ich nicht, von der Entmenschlichung sicher Investigativarbeit des Beamtenapparats irgendwie dann auch sprechen und denken. Aber ich glaube, das war auch nicht das Anliegen. Ich glaube, das Anliegen des hier der kreativen Köpfe hinter dem Film war wahrscheinlich einfach nur, das nachvollziehbarer zu machen. Und wahrscheinlich haben die selber wäre jetzt meine Mutmaßung, im Prozess des Drehbuchschreibens gemerkt, wenn wir das jetzt vollpacken mit 38 Figurennamen in einem Film, der eigentlich sowas wie einen klaren Protagonisten gar nicht hat, dann kommen wir in Teufelsküche und keiner kann uns mehr folgen.
Aber nichtsdestotrotz, das ist trotzdem die Art von Film, da hört man das Rascheln der Filmstudenten und Studentinnen, wenn sie sich da ans Analysieren machen würden. Da kann man ja echt viel reinpacken. Wie gesagt, ich könnte ja jetzt auch sagen, dass im Grunde genommen, dass die alle keinen echten Namen haben. Das sind halt einfach nur Figuren. Figuren in einem großen Film. Die halt von einem Film und so weiter und so fort. Da könnte man, der Film bedient halt auch den Kopf, wenn man das möchte.
Ja, der Film hat ja auch keinen Namen. Also das ist ja dann auch programmatisch. Deswegen fällt es eben umso mehr auf und deswegen habe ich mich jetzt auch beim Wiedersehen so drauf gestürzt, also nochmal genau hingeguckt, fällt es eben so auf, wenn Tony Kendall und sein Kompagnon hier eben einen Figurennamen kriegen und ich mir denke, okay, das musste irgendwas zu bedeuten haben. Aber nee, tut's eben nicht. Also die haben dort irgendwie irgendwas Zwielichtiges vor, aber wir erfahren es nie wirklich und es spielt tatsächlich auch für die Auflösung des des Mysteriums im Kern des Films keine Rolle. Na gut.
Ja, es gibt ja auch, also, oder der Typ, der immer da ausrastet und da rumschreit. Eigentlich, wenn dir lauter Leute präsentiert, wo du sagst, ah, na klar,
ja,
garantiert jetzt mal nö, gar nichts.
Der Typ, der immer ausrastet, Gerino Crivello spielt den, der heißt hier im Cast, wird er als Piccoletto geführt, aber ich glaube, das heißt einfach nur so kleines Männchen oder Giftzwerg oder sowas, glaube ich. Ich glaube nicht, dass der wirklich Piccoletto heißt, aber er empfällt sich eben wie so ein Giftzwerg, also. Auch das ja wiederum eher so ein Archetyp, genau, kennt man aus 1001 Lustspielen, irgendwelchen Klamotten, so der schmächtige Klugscheißer, der irgendwie allen zeigen will, dass er mehr kann, als seine schmale Statur vermuten lässt und ja, eben auch so eine klassische Figur. Also jeder, man hat hier sehr nach Typ besetzt, muss man sagen.
Ja, es ist eigentlich das Personal eines handelsüblichen Katastrophenfilms.
Ja, schon, ne? Ich wollte noch zwei Sachen loswerden, die ich mir notiert hatte. Erstmal ein für mich ungelöstes Rätsel bleibt auch, warum ist die Freundin des Ticketverkäufers so hart genervt davon, dass er eingesperrt ist, weil ich denke mal, es ist doch nicht seine Schuld. Also die reden einfach einmal so, glaube ich, durch einen Zaun miteinander. Er kann ja das Gelände nicht verlassen. Und sie haben, glaube ich, ein Date oder irgendwie Karten fürs Theater. Ich krieg den genauen Kontext nicht mehr zusammen. Und sie ist wirklich hart genervt davon, dass er quasi sie versetzt und sagt, ich kann dann heute Abend doch nicht mitkommen. Und das extra blöd ist natürlich auch dabei, eine Stunde später ist er tot. Weil er als Stand-in, also als Platzhalter für das Mordopfer, sich zur Verfügung stellt und dann eben ebenfalls das Zeitliche segnet. Ja,
ja, da tut sie nämlich leid.
Und da tut sie leid, ja. Ja, nee, genau, da sieht man sie noch schreien. Oh je, meine.
Ja.
Erwähnt auch vielleicht noch, dass sie, als sie eben, also eine der Forderungen hier quasi, dass Kinoinsassenbetriebsrats-Interessenvertretung ist eben, dass sie 12 Fernseher dort im Kinosaal installiert kriegen. Und ich finde es interessant, was sie da alles gucken, also was da auf den Kanälen läuft. Und der Film verwendet also Kirito Kiyoso relativ lange Zeit zu zeigen, so einen Fernsehbericht über eine Demonstration irgendeiner emanzipatorischen feministischen Bewegung und das irgendwie, dass der Film auch noch da an der Stelle ein bisschen Politik reinbringt, fand ich auch interessant. Es führt jetzt nicht wirklich irgendwo hin, aber ich glaube auch nicht, dass es so ganz unbewusst geschah. Es wirkt schon sehr, sehr bewusst dort platziert. Und es gibt ja nichts Unpolitisches im italienischen Film der 70er Jahre, haben wir ja gelernt.
Genau. Also ihr müsst mir jetzt echt was aus den Rippen leihen, wenn ich jetzt da wirklich was so richtig mit Fleisch herausbringen muss. Also der Film ist gut, er hat mir gefallen. Du liebst ihn, glaube ich, ein bisschen mehr als ich, wie mir aufgefallen ist. Ich habe ihn gerne weggeguckt, ich bin nicht undankbar. Ich habe ihn jetzt ganz ehrlich, ist für mich jetzt eine Kerbe. Ich bin mal so frei gewesen und sage, es ist ein Giallo, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so... Ich habe ihn in meine Giallo-Liste reingetragen. Jetzt bin ich wieder gefreut, dass ich da was reinpacken konnte. So. Und ja, es passiert ein Mord und ein Giallo, so.
Ich kann ihm wirklich nichts zum Vorwurf machen. Ich glaube, das Einzige, was ich ihm, also es ist ein sehr vager Vorwurf, ist, dass er, ich glaube, sich ein bisschen überhebt mit dem, was er will. Ich glaube, er will schon eine Menge sagen, tut es aber nicht in letzter Konsequenz so richtig klar. Und deswegen bleibt er so ein bisschen auf halber Strecke stecken. Wie ich zu Beginn sagte, ich glaube, das ist ein sehr moderner Film mit einer modernen erzählerischen Prämisse. Aber er könnte sogar postmodern sein, wenn er denn wollte. Aber ich weiß nicht, ob er es nicht will oder einfach nicht kann. Und bildhaft dafür steht eben auch das ganze Ende, wie gesagt, das jetzt hier nur ganz vage beschreiben will, weil ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, in dem eben nochmal so in 3 Minuten in einem finalen Dialog zweier zentraler Figuren ganz, ganz viele Themen auf den Tisch gepackt werden. Da geht es dann um Science Fiction und Ray Bradbury und Verne und literarische Hintergründe und Motive und Filmbilder gegen Fernsehbilder und Bilder, gegen die man sich zur Wehr setzen muss, die einen sonst übermannen und einnehmen. Und also da werden tatsächlich auch von der philosophischen bis hin zur medienkritischen Ebene und literaturkritischen Ebene ganz viele Fässer nochmal aufgemacht und dann läuft der Abspann.
Ja.
Und ich weiß eben nicht, will der Film uns einfach mit diesen vage formulierten Ideen da einfach allein lassen, so von wegen, und jetzt denkt mal drüber nach, oder ist das Drehbuch vielleicht einfach auch nicht schlau genug, um die auszuformulieren?
Ja, ich hätte noch gedacht, dass Marshall McLuhan gleich ums Eck kommt oder sowas in der Richtung.
Ja, schon so ein bisschen, ja. Das ist ein bisschen, ich fühlte mich auch so ein bisschen wie Woody Allen eben in der Schlange da im Kino und höre sie gerade reden über dieses Thema, ich mische mich jetzt mal ein.
Ja. Ja, Mensch, Patrick, das waren einfach mal zwei... Jetzt nicht unbedingt Filme, die ich jetzt auf mein Träbchen ganz hoch stellen würde, aber ich sag mal so, ich bin nicht undankbar, sie mal gesehen zu haben, ganz simpel gesagt. Also es war eine Bereicherung, ganz klar.
Ich hätte mich nicht getraut, deswegen bin ich auch Ralf dankbar dafür, dass er diesen Impuls gegeben hat und schöne Grüße an dieser Stelle. Vielen Dank auch dafür, dass er uns, wie auch viele andere Menschen bei Patreon unterstützt und wir auf diesem Weg auch ab und zu einfach Danke sagen können und einfach mal einen Wunschfilm erfüllen, weil ich brauche manchmal einfach so einen kleinen Stupser, gerade bei Filmen, die so extrem nischig sind, dass ich mir denke, das hat doch keiner gesehen. Das interessiert doch niemanden. Von daher, danke. Jetzt habe ich mich getraut. Wir uns getraut. Ich finde es gut, dass wir es gemacht haben.
Auch von mir, vielen Dank.
An dieser Stelle auch bereits darauf hingewiesen, dass wir beide, André und ich, viel zu lange nicht über King Kong gesprochen haben und bei nächster Gelegenheit dann auch wieder aufeinandertreffen und sich alles um die unsere grüne Lieblingsechse. Ist King Kong überhaupt grün oder eher grau? Aus Japan.
Es ist ja Godzilla. King Kong ist ja ein Affe. Du bist jetzt bei Super Kong gewesen.
Meine Güte, ja. Ich bin immer noch.
Und natürlich deine große Liebe zu King Kong gegen Godzilla hat da reingespielt.
Ich bin immer noch gedanklich bei der Rückkehr des King Kong und überhaupt bei dem häufigen Platzieren von King Kong in Filmen, in denen es eigentlich um Godzilla geht. Aber ja, genau, Godzilla, worum geht's? Was machen wir das nächste Mal? Ich glaube, Teile 5 und 6 der Reihe sind dran, oder?
Ja, das wäre dann, ich habe ihn immer nur bislang so auf Englisch gesehen, Ghidorah, das Three-Headed Monster, deswegen, die deutsche Fassung gibt's doch gar nicht so lange.
Die ist Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah oder Ghidorah.
Ja, also die deutsche Fassung, das mit Lügen, also die lief damals in dem Kino tatsächlich und dann, obwohl ich sie mal im Kino gesehen habe, dazu beim nächsten Mal mehr und dann Befehl aus dem Dunkel, basierend auf den Motiven von, ich glaube, Hans Horst Dominik oder sowas in der Richtung.
Tatsächlich.
Ja, das ist Quatsch, aber haben sie halt so gesagt in Deutschland.
Also Ghidorah habe ich schon mal gesehen, den 5. Teil, Befehl aus dem Dunkel glaube ich nicht, der Titel klingt mir komisch, weil wir eben hier so bei der Frage waren, ist das jetzt irgendwie ein Poliziotesco oder ein Giallo oder was weiß ich. Das klingt mir eher wie ein Giallo, Befehl aus dem Dunkeln.
Weiter könnte es nicht weg sein.
Okay, bin gespannt. Da beim nächsten Mal mehr und hört André, und zwar wo?
Beim Glotzcast oder hier.
Ich finde, macht das gut beim Glotzcast.
Also, danke, ja, danke.
Sehr, sehr gut. Schöne Grüße.
Ja, richtig aus, richtig aus.
Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich im Kino. Bis dann.
Ciao, ciao.